Ich darf ja über Gemeindegründung sprechen. Aber wenn man Gemeinde gründet, muss man sehen, was will ich denn bis am Schluss erreichen? Wie soll eine Gemeinde am Schluss aussehen? Und deshalb habe ich gedacht, ich will mal zeigen, wie sieht eine normale Gemeinde aus? Das ist der erste Vortrag. Und ich habe euch das Manuskript gegeben, damit ihr unterstreichen könnt. Nicht durchstreichen, unterstreichen habe ich gemeint. Also, dass ihr unterstreichen könnt oder an dem Rand Bemerkungen schreiben und so weiter. Deshalb habe ich extra die Vorträge geschrieben. Aber mir ist es mal wichtig, was soll am Schluss, wenn wir eine Gemeinde aufbauen, was soll am Schluss da sein? Wie sieht eine Gemeinde aus? Wenn wir keine klaren Vorstellungen machen, machen wir ein bisschen Müsli. Also dann gibt das irgendwie etwas, aber keine Gemeinde. Also was will ich erreichen? Zunächst einmal der Begriff Ekklesia, Gemeinde. Wenn wir also in der Bibel lesen, dann wird für Gemeinde immer das Wort Ekklesia gebraucht. Und das kommt etymologisch vom Wort Ekkaleo und heißt die Herausgerufene. Und das wurde gebraucht seit dem 5. Jahrhundert vor Christus für die Vollversammlung der Vollbürger im Römischen Reich, die eigentlich das Bürgerrecht hatten. Nun, von der Entstehung bis zur Vollendung der Gemeinde. Nicht Menschen haben die Idee gehabt, Gemeinde ins Leben zu rufen, sondern Jesus hat Gemeinde ermöglicht. Und zwar hat er sie ermöglicht durch sein Erlösungswerk, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt und durch Sendung des Heiligen Geistes. Er hat Gemeinde ermöglicht. Er hat auch Gemeinde gewollt. Und an Pfingsten vor bald 2000 Jahren ist die Gemeinde ins Dasein gerufen worden. Am Pfingsttag, als der Heilige Geist kam. Die Gemeinde bleibt ein Stück weit ein Geheimnis, ein Mysterium. Die alttestamentlichen Propheten sahen die Gemeinde nicht. Daniel wollte wissen, was zwischen der 69. und 70. Jahrwoche ist, die er gesehen hat. Und dann hat Gott gesagt, das bleibt ein Geheimnis für dich. Zwischen der 69. und 70. Jahrwoche ist nämlich die Gemeinde. Das ist ganz interessant. Und es ist interessant zu sehen, dass die Gemeinde nicht die Fortsetzung ist der jüdischen Synagoge. Also das ist nicht eine Fortsetzung der Synagoge, sondern ist heilsgeschichtlich etwas Nickel-Nackel-Neues. Es ist etwas, das vorher im Alten Testament nicht gesehen wurde, sondern das etwas ganz Neues ist. Und die Apostel, denen wurde das offenbart, was Gemeinde ist. Interessant, Jesus hat fast nie über Gemeinde gesprochen. Er hat über das Reich Gottes gesprochen. Das Reich Gottes hat drei Phasen. Die erste Phase ist die Gemeinde Jesu. Die zweite Phase ist das tausendjährige Reich. Und die dritte Phase ist der neue Himmel, die neue Erde. Und Jesus hat immer über das gesamte Reich gesprochen. Er hat nur ab und zu die erste Phase angedeutet, die Gemeinde. Hat es auch zwei, dreimal erwähnt, aber eigentlich redet er über das Reich Gottes, wo er der König ist. Und die Apostel haben dann durch den Heiligen Geist geführt gesehen, dass sie in der ersten Phase des Reiches Gottes sind. Und das ist der Bau der Gemeinde Jesu. Übrigens sind wir noch immer in dieser Phase, nur dass ihr das wisst. Also wir sind noch nicht im tausendjährigen Reich. Ja. Wir sind noch immer in der Phase, der ersten Phase, wo Gemeinde Jesu gebaut werden soll. Und Jesus ist es so, dass heiligt die Gemeinde durch sein heiliges Wort und leitet sie bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Gemeinde vollendet. Gemeinde wird nicht immer gebaut. Gemeinde begann mit Pfingsten und wird vollendet mit der Entrückung. Jesus holt eines Tages seine Gemeinde heim. Und ich habe den Eindruck, dass wir viel näher am Wiederkommen Jesu stehen, als dass einige überhaupt sich bewusst sind. Jesus kommt bald. Das habe ich schon gehört als Bub. Jesus kommt bald. Und weil ich das schon als Bub gehört habe, sage ich, Jesus kommt bälder. Also, Jesus kommt bald. Und Jesus hat selber gesagt, schaut mal Israel. Wenn Israel wieder im Land ist, dann denkt daran, werde ich bald wiederkommen. Wir wissen ja, Israel wurde im Jahr 70 nach Christus in alle Völker hinausgejagt. Und 1948 durfte es wieder zurückkehren. Das ist ein Zeichen, Jesus kommt bald. Und dann wird er die Gemeinde entrücken, die verstorbenen Gläubigen werden auferstehen, die noch Lebenden werden verwandelt werden. Und dann wird die Gemeinde in den Himmel geholt und an die Hochzeitsmahl des Lammes. Das sind dann viele Leute, das sage ich euch. Wenn wir in diesen wunderbaren Hochzeitssaal hineingeführt werden. Und ich frage, ist ja ein Name schon dort, oder? Da steht dann der Name, wo wir sitzen dürfen. Also das ist ja wunderbar. Sind wir im Buch des Lebens eingetragen. Und wir werden diese wunderbare Hochzeit erleben mit Jesus Christus. Die Vollendung der Gemeinde. Also wir bauen jetzt Gemeinde und wissen, Jesus kommt bald wieder und vollendet den Bau der Gemeinde. Jesus ist also nach biblischem Verständnis das Alpha und das Omega der Gemeinde. Er hat die Gemeinde ermöglicht und er wird die Gemeinde vollenden. Er ist Anfang, er ist Ende der Gemeinde und das wollen wir uns ganz, ganz fest merken. Und die Gemeinde ist eigentlich die Brücke zu den verlorenen Menschen unserer Zeit. Jede Gemeinde hat eine Brückenfunktion zu den verlorenen Menschen, dass wir verlorene Menschen zu Jesus führen. Nun, wer gehört zur Gemeinde? Zur Gemeinde gehören nach Apostelgeschichte 2,44 nur Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und oder anders gesagt, die bekehrt und wiedergeboren sind, die sich ganz klar für Jesus entschieden haben, die gehören zur Gemeinde. Oder sie werden auch Gerechte genannt. Das ist deshalb so, weil Jesus in ihnen Wohnung genommen hat. Er, der Gerechte, wohnt nun in ihnen und deshalb sind sie gerecht vor Gott. Also zur Gemeinde gehören nur bekehrt und wiedergeborene Menschen, nicht frömmste Menschen. Bekehrt und wiedergeboren. Es gibt ja Leute, die werden fromm, dann werden sie noch frömmer und dann ganz fromm. Also ich muss schon sagen, nein. Wir brauchen ganz klar eine Bekehrung und Wiedergeburt. Wo ich weiß, ich habe mich entschieden für Jesus, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und bin nicht in den Glauben hineingewachsen. Wenn mir jemand sagt, du, ich bin hineingewachsen, sage ich, du gehörst nicht zur Gemeinde. Du musst dich ganz klar bekehrt haben und deine Wiedergeburt erlebt haben. Du brauchst den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Der Heilige Geist fügt die Menschen in die Gemeinde ein. Die Grundlage der Gemeinde heißt Jesus Christus und das Wort Gottes. Jesus ist das Fundament der Gemeinde. Ohne sein Erlösungswerk gäbe es keine Gemeinde. Und zugleich ist die Bibel das Fundament der Gemeinde. Denn Gott hat es so gewollt, dass wir wissen, wer Jesus ist, nur durch die Bibel. Wenn es die Bibel nicht gäbe, wüssten wir gar nicht, wer Jesus ist. Und er hat die Apostel gebraucht, das niederzuschreiben. Und übrigens, die Apostel haben vom Alten Testament her gedacht und vom Alten Testament her geschrieben. Deshalb ist die ganze Bibel Grundlage der Gemeinde. Nicht nur das Neue Testament, die ganze Bibel. Und dieses Wort Gottes ist durch den Heiligen Geist inspiriertes Wort Gottes. Und zwar ewig gültig. Wir werden uns, Himmel und Erde werden vergehen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Aber dieses Wort wird nicht vergehen. Wir werden eine ganze Ewigkeit die Bibel lesen. Wer jetzt schon Mühe hat, ich weiß auch nicht, was man macht im Himmel. Also wir werden uns ewig mit diesem Wort beschäftigen, weil das Wort durch Gott eingegeben ist, braucht es eine ganze Ewigkeit, um das letztlich zu erfassen. Ist wunderbar. Ich lese jetzt die Bibel schon manchmal durchgelesen. So mit 16-jährig habe ich angefangen, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Man hat genau 3,5 Jahre. Ich bin jetzt 71-jährig, könnt selber ausrechnen. Und so habe ich einfach die Bibel. Und ich muss sagen, wunderbar ist das Wort. Wunderbar, das ist das Schönste, was ich überhaupt lesen kann. Ich lese immer so, ich lese und dann sage ich, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann höre ich auf seine Stimme. Bin jetzt gerade im 4. Mose. Der Bileam, der da mit dem Esel, ja, den habe ich jetzt gerade gelesen. Und wie Gott spricht durch sein heiliges Wort. Ja. Denken wir daran, wir wollen die Bibel nirgends in Frage stellen. Das ist ewig gültiges Wort. Und ich beuge mich diesem Wort, das hat letzte Autorität für mein Leben. Und natürlich auch für den Gemeindebau. Die Bibel ist Grundlage für den Gemeindebau. Und die Bibel lehrt uns nun, dass Jesus der Herr der Gemeinde ist. Es ist zwar so, dass Jesus ja gestorben ist am Kreuz, auferstanden ist, in den Himmel fuhr und dann hat Gott Vater ihn, als er in den Himmel zurückkehrte, als Herr der Gemeinde eingesetzt. Und zwar als Herr der universalen Gemeinde und als Herr jeder örtlichen Gemeinde. Jesus ist also Herr der gesamten Gemeinde. Ist Neuguinea gehören sie dazu, die Gläubigen in China gehören sie dazu und so weiter. Aber auch jeder örtlichen Gemeinde. Jesus ist der Herr, der Kyrios einer jeden örtlichen Gemeinde. Und er ist es nun, Jesus ist es uns, der in seinem Wort ganz klar sagt, welche Strukturen eine Gemeinde haben soll und welche Ordnungen eine Gemeinde haben soll. Das sind zwei Dinge. Die Strukturen einer Gemeinde und die Ordnungen einer Gemeinde. Und er hat drei Anliegen, die die Gemeinde erfüllen soll. Das erste Anliegen, die Gläubigen einer Gemeinde sollen immer mehr ins Bild Jesu umgestaltet werden, bis sie hingelangen zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Das ist das Ziel, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. In jeder Gemeinde geht es darum, dass die Gläubigen Jesus immer ähnlicher werden, bis zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Eigentlich unwahrscheinlich. Und weiter ist es Aufgabe einer jeden Gemeinde, alle Nationen mit dem Evangelium zu erreichen. Ihr werdet sagen, ja, aber jede Gemeinde, alle Nationen, hey, wie ist das möglich? Doch, die Gemeinde kann Missionare aussenden. Also ich bin zutiefst enttäuscht, wenn es Gemeinden gibt, die keine Missionare ausgesandt haben. An die Enden der Erde. Jede Gemeinde braucht Missionare. Also damit der Segen Gottes auf einer Gemeinde bleibt. Und wenn ihr keine Missionsgesellschaft kennt, dann kommt zu mir. Ich kenne einige in Deutschland. Also Missionsgesellschaften, die Menschen aussenden ans Ende der Erde. Ich bete für viele Liebenzeller Missionare. Ich bete für andere Missionare. Wisst ihr, uns geht diese Erde etwas an. Ich bete etwa für 50 Missionare. Mich geht das etwas an. Und es ist entscheidend wichtig, dass wir die Welt nicht aus den Augen verlieren. Aber Deutschland auch nicht, bitte. Verliert es nicht aus den Augen. Wer die Welt sieht, sieht auch Deutschland. Wer die Welt nicht sieht, sieht auch Deutschland nicht. Ist interessant. Und dann weiter ist es Aufgabe der Gemeinde, dass sie Salz der Welt ist. Was ist hier gemeint? In der Gemeinde werden die Ordnungen der Heiligen Schrift gelebt. In der Gemeinde ist es so, dass es keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr gibt. Kein Konkubinat gibt. Es gibt keine Scheidungen. Die Kinder lernen den Eltern gehorsam sein, die Eltern zu ehren. Die 10 Gebote werden gelebt in einer Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde beachtet die biblischen ethischen Maßstäbe. Und dadurch ist sie ein Segen für die sie umgebende Gesellschaft. Ich bin manchmal traurig, dass einige Gemeinden sich der Gesellschaft anpassen, statt die Gesellschaft mit den göttlichen Ordnungen durchdringen und den Fäulnisprozess in unserer Gesellschaft endlich aufhalten. Denn wir haben einen Fäulnisprozess in unserer Gesellschaft. Und den können wir aufhalten, indem wir als Gemeinde klar nach den biblischen Ordnungen leben. Und ein Segen werden für unser Volk, in dem wir leben. Jesus hat diese Anordnungen gegeben. Und er erwartet von der Gemeinde, weil er ihr Herr ist, dass wir ihm gehorsam sind. Und weil er Gott selber ist, erwartet er auch, dass wir ihn anbeten, ihm alle Ehre geben und ihn verherrlichen. Nun kommen wir zu den Strukturen einer Gemeinde. Die Gemeinde wird, so lehrt es die Heilige Schrift, von Ältesten geleitet. Schon auf der ersten Rückreihe, auf dem Rückweg der ersten Missionsreise hat Paulus mit Barnabas zusammen Älteste eingesetzt. Gott will, dass Älteste eine Gemeinde leiten. Und er ist es, der diese Ordnung dann in den Briefen noch gefestigt hat. Die Ältesten heißen Presbyteros. Älteste heißt nicht alte Männer, sondern Älteste ist ein Titel. Presbyteros, könnt ihr das mal im griechisch-deutschen Wörterbuch nachlesen, was mit Presbyteros gemeint ist. Es ist ein Titel. Es können auch 30-jährig junge Männer, die ganz klar mit Jesus gehen, schon Älteste sein. Also man braucht nicht pensioniert zu sein. Also, sondern Älteste ist ein Titel, den Gott verleiht. Und es sind Brüder, die vorbildlich in einer Gemeinde leben und diesen Dienst dann erfüllen. Ihre eigentliche Aufgabe ist es, die Gemeinde zu leiten. Sie sind deshalb Episkopoi, das heißt, sie sind Leiter der Gemeinde. Sie leiten die Gemeinde von der Bibel her. Und die Grundlage dieser Leitung ist die Heilige Schrift. Deshalb müssen Älteste die Bibel ganz gut kennen. Die Bibel lesen, die Bibel sehr gut kennen. Das erwarte ich von den Ältesten. Und weiter ist es so, um die Gemeinde zu leiten, sollen die Ältesten lehrfähig sein. Das könnt ihr nachlesen, ganz klar. Jeder Älteste soll lehrfähig sein. Nun gibt es aber Älteste, so hat es Paulus hervorgehoben in 1. Timotheus 5, 17 und 18, die vor allem Lehrer sind. Nicht jeder Älteste ist gleich stark lehrbegabt. Es gibt manchmal Älteste, die sind eher organisatorisch begabt. Es sind manchmal Älteste, die sind eher seelsorgerlich begabt. Und dann gibt es Älteste, die haben eine besondere Lehrgabe. Und das sagt Paulus, es gibt besondere Älteste, die haben eine besondere Lehrgabe. Und denen soll man das Maul nicht verbinden, der dort ist. Das heißt, man soll sie auch für diesen Dienst ein Stück weit entgelten, weil sie so viel einsetzen. Und ich persönlich habe den Eindruck, es ist gut, wenn ein lehrbegabter Bruder sogar eine theologische Ausbildung gemacht hat, um diesen Dienst noch besser machen zu können. Ihr werdet sagen, klar muss das jetzt der Armin Maurhofer sagen, er war ja selber Dozent und hat die Leute ausgebildet. Klar, ja. Aber ich muss euch sagen, ich habe so gute junge Menschen vor mir gehabt, die wunderbare Gaben hatten. Also dann war ich manchmal tief, tief bewegt. Aber ich habe denen ganz klar gesagt, wisst ihr, wenn ihr später in der Gemeinde etwas bewegen wollt, dann bitte auch die Kriterien eines Ältesten erfüllen. So steht es in der Heiligen Schrift. Älteste und Lehrer bilden eine Einheit. Älteste und Verkündiger bilden eine Einheit. Und dann sollen die Ältesten sich vor allem auch als Seelsorger um die einzelnen Gemeindeglieder kümmern. Die müssen nicht alles selber machen, aber sie sollen schauen, dass gekümmert wird, dass die Einzelnen betreut werden, dass für die Einzelnen gesorgt wird. Sie sind also als Hirten, sollen sie ein Hirtenherz haben für die ganze Gemeinde. Und schließlich sollen sie die Gemeinde zu einem evangelistisch-missionarischen Verhalten führen. Es gibt einige Älteste, die haben sehr einen betreuungsorientierten Stil, die Gemeinde zu leiten. Finde ich ein bisschen schade. Bitte führt eure Gemeinde zu evangelistisch-missionarischem Verhalten. Je missionarischer eine Gemeinde, je heiligender gegen innen. Noch einmal. Also, einige sind stark nach innen orientiert und sagen, es braucht noch mehr Heiligung. Da bin ich total einverstanden. Aber ich muss sagen, wenn ihr nach außen orientiert seid, habt ihr sehr starke Heiligung nach innen. Warum? Weil Gott das wirkt. Denn Gott will, dass wir missionarisch etwas bewegen. Dass wir Menschen zu Jesus führen. Dass sich viele Menschen bekehren. Das ist sein Wunsch. Und nicht nur, dass wir einfach unter uns sind und ab und zu noch schauen, es gibt noch einige Ungläubige. Also in der Schweiz gibt es noch viele, sage ich euch. In Deutschland vielleicht auch. Also, dass wir als Gemeinde doch Minimum im Jahr 10 Neubekehrte haben. Das sage ich Minimum. Also, wenn ihr natürlich mehr habt, wunderbar. Also, aber weniger, das ist also schon nicht gerade gut. Also, es braucht doch, dass Menschen sich bekehren, dass doch ständig Leute dazukommen. Das ist doch unsere Aufgabe, Menschen zu Jesus zu führen. Und deshalb wachsen alle Gemeinden. Das ist das Flott, oder? Das ist ganz klar. Also das ist Aufgabe der Ältesten. Und jetzt sehen wir etwas ganz Interessantes. Die Bibel kennt eine kollegiale Leitungsstruktur. Nicht ein Mannsystem, eine kollegiale Leitungsstruktur. Und in diese kollegiale Leitungsstruktur ist der Verkündiger mit eingebunden. Zum Beispiel, ich habe in keiner Gemeinde, in der ich war, habe ich den Vorsitz gehabt. Also habe die Sitzungen geleitet. Das konnten andere Brüder viel besser als ich, die praktischer waren als ich. Ich bin eher theoretisch veranlagt. Deshalb habe ich geschaut, wer so ein bisschen praktischer ist als ich. Und der hat die Leitung gehabt. Jetzt, welche Voraussetzungen ein Ältester mitbringen soll, das steht in 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Das könnt ihr vor dem Einschlafen durchlesen. Dann weiter sollen den Ältesten Diakone und Diakoninnen zur Seite stehen. Das Wort Diakonos wird oft einfach als Diener übersetzt und an einigen Orten als Diakon. Das Dienen ist etwas ganz Entscheidendes im Neuen Testament, weil der oberste Dienst hat Jesus geleistet. Er sagt nämlich in Markus 10, 45, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat sich als Diener verstanden. Und wenn wir uns bekehren und eine Wiedergeburt erleben, wenn die Gesinnung, wenn Jesus selber in uns Wohnung nimmt, bekommen wir die Gesinnung eines Dieners. Wir werden plötzlich dienen. Wir werden in der Gemeinde dienen, wir werden anderen dienen, wir werden ein Diener sein. Aber jetzt gibt es noch den speziellen Gebrauch des Wortes Diakon und Diakonin. Und zwar in Philipper 1, Vers 1, hier werden die Diakone erwähnt und die Ältesten in der Gemeinde erwähnt. Oder in 1. Timotheus 3, 8 bis 13, wird gesagt, wer Diakon sein darf und wer Diakonin sein darf, welche Voraussetzungen die mitbringen müssen. Also, und werden ebenfalls neben den Ältesten besonders erwähnt. Also, es wird gesagt, wer Diakon sein darf und Diakonin sein darf. Leider ist in der Luther-Übersetzung ein Fehler passiert. Dort steht nicht die Frauen, sondern ihre Frauen. Und das ist falsch. Sonst könnt ihr das Griechische, ich habe extra das griechische Testament mitgenommen, dass ihr das sehen könnt. Es steht nicht ihre Frauen, es steht nämlich ganz klar die Frauen. Deshalb können Frauen aus Diakoninnen sein, ganz klar. Also das geht aus dem Text sehr deutlich hervor. Und dann Römer 16, 1, da wird Phoebe genannt als Diakonin der Gemeinde in Kenchrea, da haben wir es ja gerade. Eine Frau, die Diakonin ist. Und dass es ein besonderer Dienst war, ist, hier steht die männliche Form. Sie war Diakon der Gemeinde in Kenchrea, die männliche Form. Und nicht die weibliche. Also man kann das auch weiblich schreiben, Diakonin. Aber Paulus hat es männlich geschrieben. Als Zeichen, sie hat einen bestimmten Dienst erfüllt, nämlich sie war Diakonin in dieser Gemeinde. Sie hat nicht nur einfach gedient, sondern sie hat eine Stellung gehabt. Welche Aufgaben sollen dann Diakone und Diakoninnen erfüllen? Was ist denn eigentlich ihre Aufgabe? Was sollen sie genau machen? Und dazu wurde Apostelgeschichte 6, 1 bis 6 immer wieder herangezogen. Die kennen wir ja. Da wurden Witwen übersehen und so weiter. Und dann haben die Apostel gesagt, wir wollen Diakone wählen, die dieses Elend in dieser Gemeinde beheben. Und diese Diakone haben dann eigentlich die Aufgabe gehabt, die Apostel zu entlasten, damit sie ihre eigentliche Aufgabe wahrnehmen konnten. Das war der Auftrag der Diakone. Die Apostel hatten den Auftrag der Verkündigung, hatten den Auftrag der Seelsorge, hatten den Auftrag, für die Gemeinde zu sorgen. Und jetzt mussten sie ständig da mit dem Wägeli herumfahren und den Witwen das Essen geben und so. Die waren total überfordert. Und jetzt haben sie Diakone genommen und die haben sie entlastet. Und jetzt konnten sie den eigentlichen Dienst, den Gott ihnen gegeben hat, erfüllen. Und genauso ist das heute noch. Genauso. Wir haben in der Gemeinde Älteste, die haben den Auftrag, die Gemeinde zu leiten mit dem Verkündiger zusammen. Und wenn eine Gemeinde eine gewisse Größe hat, ist das sehr herausfordernd. Warum? Weil die meisten Ältesten noch im Beruf stehen. Also in meiner Gemeinde, wo ich jetzt bin, stehen die Ältesten im Beruf. Und die sind nebenbei, schauen sie den Armin an und kommen und helfen mir, ja, so, gut. Aber das ist unwahrscheinlich, was die für eine Herausforderung haben. Und einige haben noch eine Familie daneben, gibt's auch noch. Also, das ist enorm, was Älteste leisten. Das ist unwahrscheinlich. Und wenn die noch alles selber machen müssen, bis an die Basis hinuntergehen, die kaputt. Man nennt das Burnout. Also, die können plötzlich einfach nicht mehr. Geht nicht mehr. Und jetzt sagt Gott, ich habe euch an die Seite Diakone gestellt. Die entlasten euch, die machen die Basisarbeit und ihr macht die Leitungsaufgabe. Älteste haben nicht die Basisarbeit zu machen. Das haben die Apostel auch nicht mehr gemacht. Sondern sie haben eine Leitungsaufgabe und viele Älteste sind blockiert und können die Gemeinde nicht leiten, weil sie ständig Basisarbeit machen. Und deshalb wächst die Gemeinde auch nicht mehr. Und die Ältesten sind dankbar, dass sie nicht mehr wächst. Ja. Dann hätten sie ja noch mehr zu tun. Also, es ist schon schade. Wir haben irgendwo, haben wir manchmal einen Gemeindebau, wo alles blockiert wird. Und deshalb hat die Bibel gesagt, es gibt Diakone, die entlasten jetzt die Ältesten. Zum Beispiel hat man eine Diakonin, die ist zuständig für die Kinderhüte, während die Predigt stattfindet. Stellt doch mal vor, wenn die kleinen Kinder auch in der Predigt sind, das ist eine Schreierei. Und was macht man dann? Vor allem die Frauen drehen sich immer um und denken nicht so laut. Und die Männer denken, was soll ich machen, wenn ich predige? Also deshalb gibt es eine Kinderhüte, nur dass ihr es wisst. Also, und jemand muss zu den Kindern doch schauen, oder? Und jetzt ist eine Diakonin da, die hat ein Team von Frauen zusammengestellt und die hat einen Plan, an dem Sonntag schauen die zwei Frauen, an dem Sonntag die zwei Frauen. Das macht alles Diakon, nicht der Älteste. Stell dir mal vor, die Frau vom Ältesten noch ganzes Zeugs macht. Nein, für das hat man eine Diakonin. Dann gibt es eine Diakonin, die ist zuständig für die Sonntagsschularbeit. Und die nimmt all diese Leute, fragt Leute an aus der Gemeinde und sagt, kannst du Sonntagsschule halten, an dem Sonntag du und du? Und schult auch die Leute für die Sonntagsschule. Also, weil ich in der Gemeinde war als Pastor, also ich schule meine Leute. Ganz klar. Also manchmal ist das enorm dürftig, was in den Sonntagsschulen geschieht. Es muss unbedingt ein bisschen professioneller sein. Dass die Kinder angesprochen sind, gerne in die Sonntagsschule kommen. Und dann gibt es die Jungschararbeit. Ich hoffe, ihr habt auch so etwas wie Jungschararbeit. Und das ist vielleicht eine Diakonin, die hat auch wieder ein Team. Und jetzt wird für die Jungschar geschaut. Und die Nachmittage werden vorbereitet. Und alles wird gut organisiert. Und dann gibt es die Jugendarbeit. Und da ist ein Diakon, der hat ein Team um sich, der bereitet die Jugendabende vor. Und auch mit der Jugend schaut er, dass das alles gut läuft mit den jungen Leuten, dass das interessant ist, dass das schön ist in der Gemeinde. Das macht nicht ein Ältester, das machen alles Diakone. Und dann vielleicht habt ihr sogar Senioren in euren Gemeinden. Und dann gibt es eine Diakonin, die schaut zu den Senioren. Hat eine Seniorenarbeit. Und ich muss euch sagen, Senioren in einer Gemeinde ist das größte Geschenk, das ihr haben könnt. Ich hoffe, ihr habt die. Die haben nämlich Zeit. Ja. Habt ihr es auch schon gemerkt? Die haben Zeit. Und einige Senioren sagen mir manchmal, was soll ich machen? Sag ich, du hast eine Riesenaufgabe. Bete für die Gemeinde und besuche die Kranken in der Gemeinde. Und betreue auch ältere Geschwister, die nicht mehr in den Gottesdienst kommen könnten. Könntest du nicht mal die besuchen? Seniorenarbeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges in einer Gemeinde. Und dann gibt es den ganzen musikalischen Bereich. Ich hoffe, ihr singt noch in der Gemeinde. Also den ganzen musikalischen Bereich und jemand, der spielt und dann ein Team, das da vorne singt, vor allem junge Leute, das ist mit Schuss und so. Und einfach das hier, ich muss sagen, junge Leute, die da vorne stehen dürfen, wie die Freude haben, dass sie etwas beitragen dürfen zum Gottesdienst. Dass man miteinander, gerade der musikalische Bereich ist ein wichtiger Bereich, und dass man hier eine musikalisch begabte Diakonin oder ein musikalisch begabter Diakon habt, der sorgt für diesen ganzen Bereich. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Bereich, das ist die Betreuung der Missionare. Ich hoffe, ihr habt ein Team, das die eure Missionare betreut. Das heißt, jede Woche bekommt der Missionar ein Mail von diesem Betreuungsteam und fragt, wie geht's euch? Geht's euch gut? Und so weiter. Wir beten für euch in der Gemeinde. Es gibt Missionare, die hören von ihrer Gemeinde kaum je etwas. Ist niemand, der schaut. Für das hat man die Ältesten, oder? Ja. Und die Ältesten sagen, wann soll ich das auch noch machen? Also Missionare sollten besser betreut werden. Bitte, bitte, bitte. Also ich habe so viele Mails von traurigen Missionaren. Die sagen, von meiner Gemeinde habe ich jetzt einen Monat lang nichts mehr gehört. Und ich wurde doch ausgesandt von dieser Gemeinde. Niemand kümmert sich um mich. Also ich finde das nicht richtig. Wenn man schon so weit fährt und dann die Heimatgemeinde sich nicht kümmert um die Missionare, das finde ich daneben. Bin ich tief traurig. Und dann habt doch ein Team, das für die Missionare sorgt. Das den Missionaren betreut, das mit ihnen im Gespräch ist. Und dann kann man in den Gebetsstunden kann man die Anliegen der Missionare ständig hineintragen. Und so ist die Verbindung zur Gemeinde gegeben. Ja, und dann gibt es noch andere Diakone. Das sind die Betreuungsdiakone, nennt man die. Ihr habt in jeder Gemeinde kranke und alte und schwache Menschen. Und das ist eine Diakonin, die hat ein Team. Und die alten und schwachen Menschen werden immer wieder besucht von diesem Team. Und dann gibt es ältere Leute, die können kaum mehr kochen, die Wohnung nicht putzen. Und dann wird denen die Wohnung geputzt, denen wird gekocht. Also das haben wir in Langenthal selbstverständlich auch in Aarau so gehabt. Dass man für die alten Geschwister sorgt in der Gemeinde. Und da braucht es Diakone, die das machen. Das kann nicht ein Ältester auch noch kochen für die Leute. Also das ist unmöglich. Der geht sonst kaputt. Also, aber irgendwo muss man doch für die Kranken und Geschwister mal schauen. Wir können doch die nicht einfach sitzen lassen. Nein, wir haben eine Aufgabe. Und die Diakone schauen für diese Geschwister. Und noch etwas, jede Gemeinde hat auch administrative Aufgaben. Da könnte doch gerade junge, administrativ begabte Leute könnten doch mal ein Monatsprogramm zusammenstellen. Wer predigt wann, wer singt wann und so weiter, das ganze administrative Zeugs. Das ist doch wunderbar, wenn das jemand macht und da ist ein Monatsplan und so weiter, sauber aufgestellt, noch mit verschiedenen Farben, gut, ja, das sieht tiptop aus. Und nicht, dass man fragen muss, du, wer singt eigentlich nächsten Sonntag, du? Wen soll ich fragen? Das ist mühsam. Also für das gibt es administrative Aufgaben. Das muss doch ein bisschen Ordnung sein in einer Gemeinde. Und nicht einfach von der Hand in den Mund leben. Das gibt keinen Schuss in die Gemeinde. Also dass man hier administrative Aufgaben erledigt. Und das ist auch wieder eine Diakonin oder ein Diakon, der das macht. So, jetzt wisst ihr, was Diakone machen. Es sind eigentlich die Hauptleiter und Hauptleiterinnen der verschiedenen Bereiche der Gemeinde. Das sind Diakone. Und ich muss euch sagen, sobald ihr das so macht, habt ihr eine wachsende Gemeinde. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr eine verstopfte Gemeinde. Weil die Ältesten alles machen müssen und die können nicht mehr. Für das hat Gott Diakone eingesetzt. Und die Diakone und die Ältesten achten jetzt auf Folgendes, nämlich, dass möglichst viele Geschwister mithelfen in der Gemeinde. Denn jeder Gläubige hat, als er sich bekehrte, eine Wiedergeburt erlebte, erlebt, wie der Heilige Geist ihm Charismen geschenkt hat, Gnadengaben. Und wir wollen das nicht nur der charismatischen Bewegung überlassen, dass es Gnadengaben gibt. Also ich muss sagen, da steht auch in meiner Bibel etwas von Gnadengaben. Und wir alle haben Gnadengaben bekommen, damit wir mitdienen können in einer Gemeinde, damit wir uns einsetzen können in einer Gemeinde. Und jetzt schauen die Ältesten mit den Diakonen zusammen, wer ist für welchen Bereich begabt. Ich habe eine Liste von allen Leuten, die bei uns den Gottesdienst besuchen. Das ist also ganz etwas Flottes, diese Liste. Übrigens kann man jeden Tag für alle beten. Ich bete jeden Tag für alle. Macht auch solche Listen. Das ist also tipptopp. Und dann habe ich bei all denen, habe ich die Mitarbeiter ein Krützli. So. Ihr wisst ja, wie das geht, wenn man ein Krützli macht. So, das sind die, welche mitarbeiten. Aber es gibt solche Leute bei uns, die haben kein Krützli. Die haben nichts. Das nennt man passive Mitglieder. Also, ja, die sind einfach passiv da. Sie sind dankbar, dass sie auftanken können und wieder 100 Kilometer fahren mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Aber sie sollen mithelfen in der Gemeinde. Um das geht es. Und jetzt mache ich so, dass ich die, welche nichts machen in der Gemeinde, eben noch kein Krüttli haben, dass ich ab und zu mit denen ein Gespräch führe und sage, du, Gott hat auch dich begabt. Es ist doch schade, dass du dich nicht einsetzt. Denn wir werden einmal für alles, was wir in der Gemeinde gemacht haben, Lohn empfangen im Himmel. Ich möchte, dass du großen Lohn bekommst. Das ist also, mach ein bisschen etwas. Also, und dann reden wir zusammen, wo er sich irgendwie vorstellen könnte, in der Gemeinde mitzuhelfen. Ich finde es schade, wenn in einer Gemeinde nur so eine Elite arbeitet und die Gemeinde macht nichts. Eine Gemeinde, die zuschaut, ist eine kritisierende Gemeinde. Die hat nämlich Zeit, oder? Die hat Zeit, oder? Da sieht man, ja, wie der das wieder gemacht hat. Das hätte ich total anders gemacht, ja, was der wieder gemacht hat. Und dann die, geht super die. Ja, die, was, wie die das jetzt gehört. Also die haben ja Zeit zu kritisieren. Wer mitarbeitet, verliert die Zeit zum Kritisieren. Das ist prima. Also wenn ihr eine Gemeinde wollt, die nicht mehr kritisiert, dann sollen alle arbeiten. Dann hört die Kritisiererei auf. Noch einmal, bitte achtet doch darauf, dass jeder mitarbeitet. Ich habe ja den biblischen Unterricht gehabt, die Neuntklässler durfte ich haben im biblischen Unterricht. Und dann haben wir gegen Ende des Unterrichts, habe ich alle Bereiche gezeigt der Gemeinde, wo man mitarbeiten kann. Und dann musste jedes zu mir zu einem persönlichen Gespräch kommen und dann haben wir geschaut, wo es mitarbeiten kann in der Gemeinde, wo seine Gaben sind. Damit wir von jung an mitarbeiten. Und ja, nicht passiv einfach nur in der Gemeinde sitzen. Das bringt nichts. Gerade junge Leute möchten gerne etwas machen. Die wollen anpacken. Die wollen etwas bewegen in einer Gemeinde. Und wenn die nichts machen können, wechseln sie in eine Gemeinde, wo sie etwas machen können. Viele junge Menschen verlassen unsere Gemeinden, weil sie andere Gemeinden finden, in denen sie mehr machen können als bei uns. Wir müssen unbedingt schauen, dass unsere jungen Leute mitarbeiten können, dort, wo Gott sie brauchen will. Einige in der Jungschar, einige in der Sonntagsschule, andere können im musikalischen Bereich mithelfen. Das kann man ja mit ihnen besprechen. Es soll ihren Gaben entsprechen, dass sie ihre Gaben einsetzen können in der Gemeinde. So, das waren jetzt die Strukturen der Gemeinde. Ich muss einfach sagen, einige sagen, Armin, Strukturen sind nicht so wichtig, das ist nicht so ganz geistlich. Sage ich, ja. Stell dir mal vor, wenn ich ohne Skelett da vorne stehen würde. Das wäre ja katastrophal. Wäre ein Klumpen Fleisch. Strukturen sind sehr wichtig. Sehr wichtig. eine Gemeinde, die kleine Clan, und die Bibel redet ja, es gibt Älteste, es gibt Diakone, es gibt Diakoninnen, und diese Strukturen sind ganz entscheidend wichtig. Und jetzt die Grundordnungen einer Gemeinde. Jetzt kommen wir zu den Grundordnungen einer Gemeinde. Ein ganz besonderer Schwerpunkt, der uns gezeigt wird im Neuen Testament, sind die immer wiederkehrenden Gottesdienste. Das kennt ihr ja alle in euren Gemeinden auch. Ihr kennt doch alle den Sonntagmorgen als wiederkehrenden Gottesdienst. Und ich finde, das ist ganz, ganz etwas Entscheidendes. Dass die Gemeinde gleich von Anfang an kam, die Gemeinde, als der Heilige Geist über sie kam, am ersten Tag der Woche zusammen, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Im Zentrum eines Gottesdienstes steht immer die Lehre der Apostel. Und die Lehre der Apostel ist die Heilige Schrift. Es gehört sich ganz klar zu jedem Gottesdienst, dass die Bibel ausgelegt wird, dass man eine Predigt hört. Und nicht über ein Thema, sondern die Bibel selber. Gott selber will zur Gemeinde reden. Und deshalb muss die Bibel sauber ausgelegt werden. Das gehört zu einem jeden Gottesdienst. Und es steht ebenfalls in der Heiligen Schrift, dass man diese Gemeindezusammenkünfte nicht vernachlässigen soll. Wenn irgend möglich, sollte die ganze Gemeinde am Sonntagmorgen zusammen sein. Der Gottesdienst ist eigentlich die Mitte des Gemeindelebens. Hier sieht man alle eigentlich wieder mal. Auch die schwachen Geschwister versuchen mal wieder zu kommen und so weiter. Und es geht darum, dass wir miteinander als Gemeinde Gott loben. Singen miteinander. Dass wir beten zusammen. Dass wir miteinander Gott anbeten. Dass wir auf sein Wort hören. Und dass wir von diesem Wort angesprochen sind und versuchen, das umzusetzen. Und weiter ist etwas ganz Entscheidendes die Pflege der Gemeinschaft. Dass wir miteinander reden. Dass wir miteinander reden. Wenn man noch zum Ausgang geht, vielleicht trinkt man noch ein bisschen etwas zusammen, dann sagt man, wie geht's dir? Sagt der andere, nicht so gut. Dann geht man weiter, weil man gar nicht zuhören will, wenn es dem nicht gut geht. Und so. Also, nein. Sondern wir nehmen Anteil aneinander. Dass wir aufeinander hören. Dass wir aufeinander eingehen. Dass wir einander spüren. Zuletzt sollte eigentlich jedes in der Gemeinde jedes kennen. Um das geht es. Dass wir einander kennen. Dass wir einander Liebe entgegenbringen, Wertschätzung entgegenbringen, dass wir Gemeinschaft pflegen miteinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Und achtet mal, wenn wir am Sonntagmorgen anwesend sind im Gottesdienst, sagen wir, mir ist der Gottesdienst wichtiger als das Ausschlafen. Manchmal, ja, wenn ich frage, warum warst du nicht da? Ja, ich musste wieder mal ausschlafen. Ja, bei uns arbeitet man ja auch am Samstag nicht. Man könnte doch dann ausschlafen. Also, aber irgendwo, einige haben kein Ziehen in die Gemeinde. Eigentlich sollten wir wie eine Sehnsucht haben, in den Gottesdienst zu gehen. Ein Ziehen von Gott her. Hier den anderen Geschwistern zu begegnen und Gott zu begegnen. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Stellt man sich das vor. Wenn ich in die Gemeinde gehe, begegne ich Jesus. Das müssen wir wieder mal ernst nehmen. Und dann gehört ebenfalls zur Gemeinde die Taufe. Jesus selbst hat die Taufe angeordnet, dass wir, die, welche zum Glauben kommen, taufen sollen. Die Bibel kennt keine Kindertaufe. Die Kindertaufe ist eigentlich so entstanden, dass eigentlich ein Problem war, eine Volkskirche aufzubauen. Denn es steht in der Heiligen Schrift, nur Bekehrt und Wiedergeborene gehören eigentlich zum Leib Christi, zur Gemeinde. Und dann hat man Kinder getauft, das könnt ihr in der Kirchengeschichte nachlesen, um zu sagen, hör mal, Gott hat dich schon berührt, jetzt hast du einfacher, dich zu entscheiden für Jesus. Das ist der Gedanke gewesen. Heute ist es einfach ein volkskirchlicher Brauch. Aber die Gemeinde Jesu sieht das anders. Wir taufen nur bekehrt und wiedergeborene Menschen. Ich lehre ganz klar, ich habe Freude, wenn sich Leute bei mir bekehren. Und etwa 2-3 Monate später habe ich ein Gespräch mit ihnen und sage, hör mal, wenn man sich bekehrt hat, eine Wiedergeburt erlebt hat, kommt noch etwas dazu, nämlich die Glaubenstaufe. Dass wir uns taufen lassen. Ich habe manchmal, bin ein bisschen traurig, dass in unseren Gemeinden das zu wenig sauber praktiziert wird. Dass wir ganz klar sagen, bekehrt und wiedergeborene Menschen werden getauft. Und dass sie öffentlich bezeugen können, bei der Taufe ist eigentlich etwas Wunderbares wird dargestellt. So wie ich untergetaucht werde, bin ich der Sünde und der Welt gestorben. So wie ich herausgehoben werde aus dem Wasser, lebe ich nur noch für Jesus allein. Und achtet mal, wir alle, die wir hier sitzen, kennen den Glaubenskampf. Dass der Teufel uns zur Sünde verführen will. Und wenn der Teufel bei uns anklopft, sage ich ihm, ich bin tot. Also, ich bin mit Christus gestorben der Sünde. Ich gehe manchmal in meinem Studierzimmer auf und ab, zum Glück hört mir niemand zu und sagt, ich bin tot. Einige würden sagen, Armin, du spinnst. Du lebst ja. Aber es ist eben eine Anfechtung, zum Beispiel will der Teufel mich versuchen, über eine bestimmte Person negativ zu denken. Und ich will das nicht, kommt nicht in Frage. Mache ich nicht, kommt nicht in Frage. Und dann gehe ich auf und ab und sage, ich bin tot. Manchmal noch töter. Also, ich bin der Sünde gestorben. Und einige müssten das mal auch sagen, bevor sie auf die Pornoseiten gehen im Internet. Dass sie mal sagen, und ich bin dem gestorben. Und einige müssten das sagen, wenn sie mit dem Alkohol umgehen. Dass sie mal sagen, und ich bin dem gestorben. Dem zu viel trinken. Und so weiter. Ich habe manchmal den Eindruck, Gläubige sollten noch ein bisschen gestorbener sein. Also einfach, dass wir der Sünde gestorben sind. Dass wir, und auch, wir sind auch gestorben vom Schmollen. Dass ich mit dem Ehepartner nicht mehr rede. Ich finde das etwas Fürchterliches. Dass man beleidigt ist und sagt, mit dir rede ich nicht mehr. So. Da sollte man auch gestorbener sein. Also, und sagen, fertig, so blöd tue ich nicht. Ich bin der Sünde gestorben. Und genau in der Taufe wird das dargestellt. Wunderbar. Und dann werde ich herausgehoben und ich lebe für Jesus und für Jesus allein. Und deshalb gehört die Taufe ganz klar zum Gemeindeleben. Dass wir immer wieder die, welche zu Jesus gefunden haben, taufen. Und wenn Kinder nachwachsen, ich sage, es braucht auch das Verständnis für die Taufe, dass ich verstehe, was bei der Taufe geschieht. Und deshalb muss ich jeweils mit den Kindern reden, die sich taufen lassen wollen aus gläubigen Elternhäusern. Ich taufe erst so ab 10, 11-jährig, weil es das Realitätsalter ist, wo das Kind das nachvollziehen kann, was jetzt mit ihm geschieht. Ja. Jetzt der nächste Schwerpunkt, das Abendmahl. Jesus selber hat das Abendmahl eingesetzt. Und zwar am 4. Nisan, als der Auszug gefeiert wurde, an der Passafeier. Und dann hat Jesus gezeigt, eigentlich ist dieses Passalam, das damals, dessen Blut da an die Schwellen gestrichen wurde, ist ein typologischer Hinweis auf mich. Ich bin das eigentliche Passalam. Und ich bin gekommen, um alle Menschen aus ihrer Sündhaftigkeit herauszureißen und habe eine Lösung gefunden für die ganze Menschheit, dass sie gerettet werden kann, herausgerissen werden aus dem ewigen Verlorensein, nicht aus dem ewigen Tod. Und im Abendmahl feiern wir ja immer, dass wir glauben, dass Jesus, wenn ich das Brot esse, bekenne ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich glaube, dass Jesus an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist und das Gericht, das eigentlich mich hätte treffen müssen, stellvertretend über sich ergehen ließ. Und so wie ich diesen Kelch trinke, bezeuge ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich jetzt gerade, wo ich diesen Kelch trinke, rein bin durch das Blut Jesu. Deshalb besteht ja auch die Gefahr der Heuchelei. Dass jemand den Kelch trinkt und er ist gar nicht rein. Und dann sagt Paulus, und wenn du heuchelst, dann wirst du krank und musst frühzeitig sterben. Das Abendmahl ist furchtbar ernst. Ich bin manchmal tief traurig, wie viele kranke Leute es in unseren Gemeinden gibt. Hat das nicht etwas mit dem Abendmahl zu tun? Wir bezeugen im Abendmahl, sag's noch einmal, wenn ich den Kelch trinke, dass ich jetzt rein bin. Rein durch das Blut Jesu Christi. Nicht, dass wir nie mehr sündigen, aber dass ich jetzt rein bin, das bezeuge ich. Dass keine Sünde in meinem Leben ist. Und wir sollen als Gemeinde immer wieder das Abendmahl feiern, wo wir miteinander bezeugen dürfen. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Eigentlich wunderbar, was wir bezeugen. Wunderbar. Und ein weiterer Schwerpunkt in einer Gemeinde ist das gemeinsame Gebet. Achtet mal, die erste Gemeinde war bald einmal zusammen im Gebet. Und sie haben Kraft empfangen, das Evangelium in ihre Umgebung hineinzutragen durch das gemeinsame Gebet. Und in einer Gebetsstunde in Apostelgeschichte 13, 1 bis 3, könnt ihr das nachlesen, wurde die Weltmission geboren. In einer Gebetsstunde. Und in einem anhaltenden Gebet der Gemeinde hat es Gott geschenkt, dass Petrus aus dem Gefängnis herausgerufen wurde und plötzlich da war. Dass ein Engel die Gefängnistüren geöffnet hat. Das Gebet hat eine unwahrscheinliche Macht. Und das Gebet ist eigentlich Ausdruck davon, dass wir als Gemeinde alles von Jesus erwarten. Um nicht den Eindruck haben, dass wir das selber schaffen. Denn letztlich baut Jesus die Gemeinde. Jesus hat es so gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Er hat nicht gesagt, später delegiere ich das an folgende Personen. Nicht. Er baut die Gemeinde. Und im Gebet sagen wir, Jesus, bitte bau. Und dann schauen wir zu und sagen, du, ich bin von dir unwahrscheinlich überzeugt. Du bist einfach phänomenal, Herr Jesus. Also ich habe es so erlebt. In Langenthal hatten wir über 300 Leute in der Gebetsstunde. Und was ich dort erlebt habe, ist unwahrscheinlich. Und dann in Aarau hatten wir etwa 100 Leute in der Gebetsstunde. Was ich dort erlebt habe, ich muss sagen, eine betende Gemeinde, die wird Wunder erleben. Die wird staunend sehen, wer was Gott vermag. Nicht, was wir vermögen, was er vermag. Und er wird euch als Gemeinde enorm segnen. Ich bin ein bisschen traurig, dass die Gebetsstunden die schlechtest besuchten Anlässe sind einer Gemeinde. Wisst ihr, da kommen dann die Superfrommen zusammen. Der Rest, ja, das ist ja. Gut, also, aber das sind dann die, so die Elite der Gemeinde. Und ich muss sagen, das ist schade. Wir sollten wie das Gebet neu entdecken. Mir bewegt das, was Hans Kastorf schreibt. Hans Kastorf schreibt hier, unsere Gemeinden in Amerika und Europa sind arm an Zeugen, Evangelisten, Predigern, Lehrern, Propheten, Seelsorgen und Missionaren, weil sie arm sind an Betern. Ich bin überzeugt, wir könnten hier Deutschland, aber auch die Schweiz mit dem Evangelium überrennen, wenn wir als Gemeinden mehr beten würden. Wir hätten enorme Kraft. Im Gebet liegt die Kraft. Wo zwei oder drei eins werden, worum sie bitten, das soll ihnen werden. So steht's. Wenn wir miteinander beten, was das für eine Macht ist. Und deshalb führt doch eure Gemeinden ins Gebet. Dass wir wieder miteinander beten, dass wir diese Macht, die Gott in der unsichtbaren Welt hat, dass wir die in der sichtbaren Welt erleben. dass Gott aus der Unsichtbarkeit in der Sichtbarkeit seine Macht und Herrlichkeit zeigen kann. Aber dazu braucht es das Gebet. Und abschließend etwas ein bisschen Negatives, Gemeindezucht. Jesus selber hat die Gemeindezucht angeordnet. Und Gemeindezucht wird dann ausgeübt, wenn Gläubige nicht klar den Weg mit Jesus gehen. Zum Beispiel wird im 2. Thessalonicher 3,11 gesagt, dass man dann Gemeindezucht anwenden soll, wenn Gläubige unordentlich wandern, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das heißt, gläubige Leute sind fleißige Leute. Nur, dass ihr das wisst. Und nicht, dass man sagt, ich bin so tiefgläubig, jetzt brauche ich nur noch zu beten und so. Nüt, wir müssen auch noch arbeiten. Also, dass wir ganz klar sagen, also gläubige Leute sind arbeitende Leute. Und ich muss manchmal mit jungen Menschen ein bisschen ernst reden und sagen, du musst noch lernen zu arbeiten. Lerne zu arbeiten. Also ganz lieb sage ich das, aber ernst, ja. Dass wir etwas erreichen, wenn ich denke in meinem Leben, wie Gott mein Leben gesegnet hat, aber was ich alles gearbeitet habe, als ich doktoriert habe, dann war ich Professor und daneben noch Gemeinden geleitet und Gemeinden gegründet und so weiter. Also ich habe gearbeitet. Und bei einigen muss ich sagen, bitte arbeite auch mal. Und zwar zur Verherrlichung Gottes. Dass wir etwas bewegen wollen. Dass wir arbeiten, immer fürs Reich Gottes. Dann weiter ist Gemeindezucht da nötig, wo im sexuellen Bereich nicht sauber ist. Zum Beispiel hat in Korinth ein Sohn seine Mutter geheiratet. Da hat Paulus gesagt, das geht nicht. Oder es war so, dass in Thyatira die Prophetin Isabel mit Männern Geschlechtsverkehr gehabt hat aus der Gemeinde. Und da hat Gott auch eingegriffen und gesagt, das geht nicht. Heute müssen wir ganz klar dort Gemeindezucht anwenden, wo junge Menschen vorehrlichen Geschlechtsverkehr haben. Sagen ganz klar die Schurerei. Das geht nicht. Und junge Menschen leben nicht im Konkubinat. Ich habe mal in einer Gemeinde, ist der Leiter der Jugendgruppe mit seiner Freundin zusammengezogen und meinte, er könne weiter Jugendgruppenleiter sein. Das geht nicht. Ganz klar nicht. Das ist Hurerei. Wir müssen ganz klar sagen, wir haben letzte Ordnungen in der Heiligen Schrift zu beachten. Und wir haben die sehr ernst zu nehmen. Und weiter sollen wir auch vor denen uns abgrenzen, die eine falsche Lehre in die Gemeinde hineintragen wollen. Was genau unter falscher Lehre zu verstehen ist, das führe ich hier jetzt nicht weiter aus. Da könnt ihr mich fragen. Aber ihr spürt das sofort, dass hier etwas Falsches in die Gemeinde hineingetragen wird. Dass hier etwas hineingetragen wird, das einfach nicht biblisch ist. Das von der Bibel her nicht abgedeckt werden kann. Das nicht sauber ist. Ich möchte doch eine Lehre erwähnen, die mich immer sehr, sehr bewegt. Das ist die Lehre der Allversöhnung. Dass zuletzt alle doch im Himmel sein werden. Da muss ich sagen, nein. Nein. Im jüngsten Gericht gibt es einen Feuersee. Und da muss ich sagen, nein. Kommt nicht in Frage. Und ich habe immer wieder Leute, die diese Lehre irgendwo in die Gemeinde hineintragen wollen. Und sagen, Armin, sei nicht so ernst. Ja, ja, ja. Also, und warum sich jetzt so verausgaben mit Evangelisation, kommt ja am Schluss alles, wird schon in Ordnung. Sage ich, das sehe ich total anders. So stirbt der evangelistische Eifer. Und dann muss ich sagen, nein, nein. Gemeindezucht setzt dort ein, wo Gläubige plötzlich Sünde im Leben dulden. Und jetzt geht man in Liebe auf sie zu und sagt, komm mal in mein Studierzimmer. Und ich habe die Leute nie zusammengestaucht, sondern ihnen mal gesagt, ich habe dich gern. Und dieses Gespräch, das ich jetzt führe, führe ich, weil ich dich gern habe. Und jetzt möchte ich dir sagen, gell, höre auf mich. Ich will dir jetzt überhaupt keine Vorwürfe machen, aber das und das geht nicht. und kannst du mich verstehen? Einige junge Leute haben mich am Schluss umarmt, Tränen gehabt und mir gedankt. Das ist Gemeindezucht. Nicht, dass ich jemanden zusammenstauche und sage, du Böschel, komm mal, jetzt müssen wir, nein, nicht so. Also, nein, nein, das ist nicht Gemeindezucht. Gemeindezucht ist etwas, das in Liebe geschieht, im Ringen um einen Bruder und eine Schwester in Christus, der man helfen will, aus einem falschen Verhalten herauszukommen. Das ist Gemeindezucht gemeint. Dass wir ringen um die Leute und sie nicht zusammenstauchen, das ist nicht der Gedanke, sondern dass sie Buße tun, dass sie wieder in die Gemeinde integriert werden können, dass sie wieder mit Freude Jesus nachfolgen. So, jetzt habe ich gesagt, was zu einer Gemeinde gehört. Morgen werde ich sagen, dass man Gemeinde gründen soll. Aber solche Gemeinden, wie ich es heute Abend gesagt habe, dass ich musste erst das Ziel zeigen, wie Gemeinde strukturiert sein soll, welche Ordnungen sie beachten soll. Solche Gemeinden müssen wir im Auge haben. Und diese Gemeinden wollen wir gründen. Und ich danke euch, dass ihr mir so lange zugehört habt. Vielen Dank. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort so klar ist. Ich staune immer wieder neu über die Klarheit deines Wortes. Und dass du uns gezeigt, du bist es, der die Gemeinde ins Dasein gerufen hat. Du bist es, der die Gemeinde schon bald vollenden wird und sie heimholst in die Herrlichkeit. Und schenkt, dass wir doch in dieser letzten Phase der Gnadenzeit uns bemühen, sauber von der Bibel her geprägte Gemeinde zu bauen. Ich bitte dich, Herr Jesus, und schenk uns Älteste, die wirklich Vorbilder sind in der Gemeinde, mit Verkündigern zusammen, die etwas zu sagen haben, in Vollmacht dein Wort weitergeben. Und schenk uns Diakone und Diakoninnen, die wirklich im Hintergrund diesen wichtigen Basisdienst tun in unseren Gemeinden, der einfach nötig ist. Bitte, Herr Jesus, schenk uns junge Leute, die prägend unsere Kinder zu dir hinführen und einfach ringen um eine nachwachsende Jugend. Und ich danke dir auch, dass du uns die Ordnungen gezeigt hast, dass wir Gottesdienste haben und bitte schenk, dass sie mit Freude besucht werden und dass wir etwas von deiner Herrlichkeit spüren im Gottesdienst und dass wir auch die Gläubigen taufen und dass wir das Abendmahl würdig nehmen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenk uns betende Gemeinden. Wir beten dich. Und dass wir keine Sünde dulden in unseren Gemeinden, sondern dass wir heilige, reine Gemeinde sind vor deinem heiligen Angesicht. Und ich danke dir für alle, die mir jetzt heute Abend zugehört haben. Bitte, du kennst jedes Einzelne. Du weißt, woher wir kommen. Du weißt, wie wir innerlich zu dir stehen. Ich bitte dich, Herr Jesus, lass diese Tage reinigend auf unser Leben einwirken. Ich flehe dich an, Herr Jesus. Amen.